Deutschlandfunk, Andruck.
Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur im Studio Katrin Stövesand. In Ungarn wird am Wochenende gewählt und die Opposition tut diesmal einiges, um die Fidesz und damit Ministerpräsident Viktor Orbán vom Thron zu holen. György Dolos hat ein Buch über das System Orbán geschrieben. Wir stellen es gleich als erstes vor. Danach geht es um die Vision eines Bürgerkriegs in den USA. Ein Buch des kanadischen Journalisten Stephen Marsh. Wir besprechen das umstrittene Buch der Politologin Ulrike Gero über die Anti-Corona-Maßnahmen. Und es wird um Arbeit gehen, die mittlerweile alle Lebensbereiche durchdringt. Sowie um die Visionen zur Postarbeitswelt. Am kommenden Sonntag wird in Ungarn ein neues Parlament gewählt. Die Regierungspartei Fidesz des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orbán wird diesmal von einer Opposition herausgefordert, die vereint antritt. Diese Allianz umfasst Linke, Grüne, Liberale und Rechte. Ein deutliches Bemühen also, Orbáns selbst so bezeichnete illiberale Demokratie möglicherweise zu beenden. Der herrscht jetzt seit 2010 ununterbrochen. Seine Nähe zum russischen Präsidenten Putin, der Austritt aus der europäischen Parteienfamilie EVP, Orbán gilt als Problemfall im Verbund der EU. Der Schriftsteller György Dolos, 1943 in Budapest geboren, widmet sich in seinem aktuellen Buch dem System Orbán. Tom Schimmick hat es für uns gelesen.
Eines der vielen Dinge, die an Ungarn immer wieder verblüffen, ist die Wahrnehmung Viktor Orbáns und seiner Politik in der Welt. In den USA etwa, wo Budapest für republikanische Rechte inzwischen zu einer Art Pilgerstätte geworden ist. Im vergangenen Sommer etwa machte sich Tucker Carlson, Star des rechtskonservativen Fernsehkanals Fox News, nach Ungarn auf. Er bekam eine Audienz bei Orbán, wurde an den elektrischen Zaun geflogen, der im Süden des Landes Geflüchtete abhält. Alles dort sei perfekt sauber und ordentlich, meldete Carlson nach Hause. Kein Leid, kein Chaos, vorbildlich. Als der Premier des kleinen Ungarn 2019 von Donald Trump mit viel Hallo im Weißen Haus begrüßt wurde, meinte der Gastgeber, der sei wohl wie ich ein bisschen kontrovers. Was insofern stimmt, als die Provokation hier wie dort Teil des politischen Kalküls ist. Und insofern nicht, als Orbán sehr viel systematischer agiert. György Dolos hat diese autoritäre Verwandlung Ungarns von Anfang an verfolgt. Den jungen Orbán erlebte er 1985 zum ersten Mal.
Da war ich in der demokratischen Opposition und in dieser Zeit erschienen schon in Budapest die junge Leute, mehrheitlich aus der ungarischen Provinz, die in einem Studentenheim wohnten und über alles freie Gedanken gemacht haben, unter denen auch Viktor Orbán.
Schon als Schüler war Orbán Vorsitzender des Kommunistischen Jugendbunds, der Jugendorganisation der Sozialistischen Arbeiterpartei. Als Twen dann begründete er den Bund junger Demokraten mit ungarisches Kürzel Fidesz.
Damals waren alle stolz auf diese Partei, weil das junge Leute waren.
Dolos, der ehemalige Dissident, lächelt.
Das waren so charmante, unaggressive Leute, die eigentlich mit dem System Kadar keine besonderen Probleme hatten.
Janosch Kadar, über 30 lange Jahre Generalsekretär der Sozialistischen Arbeiterpartei, mitverantwortlich für die Niederschlagung des ungarischen Volksaufstands. Kadar sattelte mit dem sogenannten Gulasch-Kommunismus später auf Brot und Spiele um, blieb so auch nach dem Ende seines Regimes in Ungarn überraschend populär. Eine Wandlungsfähigkeit, von der auch Orbán gelernt hat.
Seine Fidesz war die einzige Partei im Angebot, ohne sichtbare innere Diskussionen, Fraktionsbildungen und personelle Wechsel. Gegner wurden von ihm als Feinde betrachtet und Partner als Mitläufer, deren Los nur das Abdriften in die Bedeutungslosigkeit sein konnte.
Nach außen gab sich die Fidesz anfangs als neoliberale Partei mit entsprechender Rhetorik. Schlanker Staat, wenig Regulierung, Vorfahrt für das Kapital. Orbán war bald ein Vizepräsident der Liberalen Internationale. FDP-Chef Otto Graf Lambsdorff galt als sein Ziehvater, bahnte der ersten Regierung Orbán Wege zur deutschen Wirtschaft. Doch das System, das Orbán vorschwebte, sagt Dalosch, war alles andere als liberal. Er zitiert eine Ansprache Orbáns am Vorabend der Wahl 2010, in der der Politiker seinen großen Plan vorstellte.
Meiner Meinung nach lohnt es sich für die Rechte, die Frage zu stellen, in welchem politischen Kraftfeld sie die Interessen des Landes für die nächsten 15 bis 20 Jahre als gesichert ansieht. Ich schlage vor, statt einer auf ständigen Kampf ausgerichteten Politik eine zum ständigen Regieren ausgerichtete Politik zu wählen.
Ein Chamäleon. Zuvor, 2002, war der Ungar zum Vizechef der Europäischen Volkspartei gemacht worden, der auch CDU und CSU angehören.
Die Christdemokraten wollten eigentlich aus dem Fidesz die ungarische CDU machen. Und sie versuchten also, Orbán doch vegetarisch zu machen. Aber Orbán ist kein Vegetarier.
Vor allem die CSU hat ihn regelrecht hofiert. Man lud einander oft ein, verlieh sich gegenseitig Orden. Eine, wie es Orbán selbst einmal formulierte, einzigartige Waffenbrüderschaft. Die Deutschen hätten den Ungarn dabei gelegentlich auszutricksen versucht, meint Dalosch, was aber nicht funktionierte.
Er ist trickreicher, obwohl das nicht nur als Lob gemeint ist.
Orbán hat ein Händchen für mächtige Männer. Er ist mit China gut im Geschäft und auch mit Wladimir Putin. Eine Art Schutz- und Trutzbündnis. Auch Ungarn importiert reichlich russisches Gas. Zudem soll Moskau für das Atomkraftwerk Pax zwei neue Reaktorblöcke bauen. György Dalosch liefert uns eine tiefe politische Charakterstudie, die aus einem enormen Fundus eigenen Beobachtens und Erlebens schöpft. Eine von Orbáns Stärken, sagt Dalosch, sei dessen Erinnerungsvermögen.
Orbán hat ein phänomenales Gedächtnis.
Was aber, ein Gewinn für den Leser, noch mehr für den Autor gilt. Der hat einen feinen Blick für die Ironien und Brutalitäten seines Subjekts.
Es ist mir wichtig zu verstehen, erstens, was dieses System von anderen Systemen unterscheidet und was die Leute an ihm fressen. Also was gefällt Ihnen so?
Orbán vermag es, auch dank seiner Medienmacht, daheim in Ungarn jedem Geschehen die für ihn günstigste Deutung zu geben. Selbst seine große Nähe zu Putin, meint Dalosch, muss ihm bei der Wahl Anfang April nicht unbedingt schaden.
Ich habe den Eindruck, dass so eine Situation wie jetzt mit der Ukraine ihn noch stärken wird. Weil die Leute haben Angst vor jeder Erschütterung, vor jeder Veränderung und diese Angst ist verständlich. Man hat schon in Ungarn erlebt, was geschieht, wenn die Stabilität aufhört und dann plötzlich ein Rest der Zivilisation sehr einfach, sehr schnell in die Barbarei mündet.
György Dalosch, Autor des Buches »Das System Orbán – Die autoritäre Verwandlung Ungarns«, gerade im CH Beck Verlag erschienen, unter Mitwirkung von Elsbeth Züller, 224 Seiten, 18 Euro. Was Bürgerkrieg bedeutet, können wir seit Jahren in der Ostukraine sehen. Die Konflikte im früheren Jugoslawien sind ein weiteres Beispiel für Bürgerkrieg als lange schwelender Kampf. Stephen Marsh, ein kanadischer Schriftsteller und Essayist, der in den USA lebt, hat über einen künftigen Bürgerkrieg eben dort geschrieben. Aufstand in Amerika heißt sein Buch und es schwimmt damit auf der Trendwelle von politischer Krisenliteratur in den USA. Gelesen hat es für uns Katja Ritterbusch, die schon lange in den USA lebt und von dort berichtet. Frau Ritterbusch, worum geht es genau in dem Buch?
Ja, Aufstand in Amerika, im Original heißt es The Next Civil War, reiht sich tatsächlich ein in diese Gruppe von Sachbüchern und Romanen über den Niedergang Amerikas, die alle zu diesem boomenden Near-Future-Genre gehören, also Projektionen in die nahe Zukunft. Und das Besondere an Aufstand in Amerika ist, dass es ein dystopisches Sachbuch ist, das sich einer raffinierten Mischung aus Fakten und Fiktion bedient. Das Buch geht aus von den Realitäten in den USA, der tiefen politischen und sozialen Spaltung. Der Autor spricht von Hyperpolarisierung. Darauf basierend spielt Marsh dann 5 mögliche Szenarien in der nahen Zukunft durch. Da ist ein Bürgerkrieg, der sich an einem lokalen Konflikt zwischen der Zentralregierung und regierungsfeindlichen Patrioten entzündet, ein Präsidentenmord, der Untergang von New York durch einen Super-Tsunami und ein Anschlag auf das Kapitol mit einer schmutzigen Bombe. Dazu interviewt er dann Vertreter von Militär und Polizei, die bereits heute zum Teil konkrete Notfallpläne für derartige Szenarien ausgearbeitet haben. Er spricht mit Experten, Politikwissenschaftlern und Klimaforschern über verschiedene Prognosemodelle. Er führt auch reale Ereignisse an, wie den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Und dann, das ist der Kunstgriff des Buches, dreht er die Geschichte ein ganz kleines Stück weiter in die Fiktion.
Das ist ja wirklich starker Tobak. Wie würden Sie das einschätzen? Ist da auch Alarmismus mit im Spiel oder ein bisschen Lust am Untergang?
Naja, Stephen Marsh ist Schriftsteller, er ist Dramatiker und ein sehr sprachgewaltiger dazu. Das Buch ist unglaublich griffig geschrieben, teilweise auch etwas plakativ. Aber das ist nicht das Problematische. Im Gegenteil, man kann sich seiner Logik nur schwer entziehen. Dem Autor unterlaufen allerdings eine Reihe von Sachfehlern und die kratzen ein bisschen an der Glaubwürdigkeit. Zum Beispiel beschreibt er an einer Stelle den gewaltsamen Tod von George Floyd in Minneapolis vor 2 Jahren. Als Beispiel dafür, dass konkrete Ereignisse zwar nicht zu prognostizieren sind, aber die Zeit und der Kontext gewissermaßen reif dafür sind. Er schreibt zum Beispiel, Zitat, niemand hätte vorhersagen können, dass ein Beamter namens Derek Chauvin beim Eintreffen der Polizei einen Mann namens George Floyd aus seinem Auto zerren und für 7 Minuten und 46 Sekunden auf dessen Nacken knien würde. Das ist eine starke Szene. Tatsache ist aber, Chauvin hat Floyd nicht aus dem Auto gezerrt, er kam erst später dazu und er hat sogar 9,5 Minuten auf Floyds Nacken gekniet. Da mag man jetzt sagen, das ist eine Kleinigkeit und das stimmt, das spielt für das Buch insgesamt keine Rolle. Aber als Leser fragt man sich schon, ob der Autor auch bei anderen Fakten so schlampig recherchiert hat. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Und das ist einfach schade, weil das Buch ansonsten sehr kraftvoll geschrieben ist.
Zu einem Bürgerkrieg gehören ja immer mehrere Parteien. Wer trägt denn Marsh zufolge die Hauptverantwortung in diesem Konflikt?
Die Hauptverantwortung für das Klima der Spaltung und das Umschlagen dann in offene Gewalt sieht der Autor ganz klar im rechten Spektrum, bei den sogenannten regierungsfeindlichen Patrioten. Und das ist eine diffuse Mischung aus Neonazis, weißen Nationalisten, Trumpisten, Preppern, also Leuten, die sich auf die Apokalypse vorbereiten, aber auch Vertretern von Militär und Polizei. Und gemeinsam ist ihnen allen, dass sie jegliche zentralstaatliche Autorität ablehnen. Das Problem, schreibt Marsh, liegt aber tiefer. Letztlich, sagt er, zerbricht Amerika an den eigenen Widersprüchen. Er schreibt zum Beispiel hier ein Zitat, was für eine Lösung kann es geben für ein Land, das sich der Freiheit verschreibt, aber von Sklaven errichtet wurde? Für ein Land, dessen politische Ordnung auf einem revolutionären Umsturz basiert. Ein Land, in dem es mehr Waffen als Menschen gibt.
Wie weit geht Marsh denn in seinem Untergangsszenario oder anders gefragt, bietet er Lösungen an?
Insgesamt ist der Ausblick des Buches sehr, sehr pessimistisch. Bei allen Szenarien steht am Ende eine Form der Sezession, eine Form der Abspaltung, entweder einzelner Bundesstaaten oder Gruppen von Staaten. Und da gibt es ja bereits auch heute schon reale Vorlagen und Bestrebungen und Bewegungen in Texas und Kalifornien zum Beispiel. Der Autor schließt sein Buch und das kommt dann tatsächlich ein bisschen überraschend, dann aber doch mit einem optimistischen Ton im allerletzten Kapitel. Er schreibt, diese Szenarien, die er ausgebreitet hat, können, aber müssen nicht Realität werden. Amerika habe noch immer die Kraft, sich selbst zu retten, aber er sagt halt nicht konkret, wie das aussehen soll.
Sie leben ja nun schon sehr lange in den USA. Sie sind amerikanische Staatsbürgerin. Wie konkret erscheint Ihnen denn die Möglichkeit eines Bürgerkriegs in den USA?
Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier vor Angst vor dem neuen Krieg zittere. Aber ich habe mich bei der Lektüre dieses Buches schon gefragt, wie diese Szenarien ganz konkret für mich persönlich aussehen, für meine Familie, für meine Freunde. In dem Buch von Stephen Marsh sind die Protagonisten eher abstrakt und etwas klischeehaft gezeichnet. Und das geht bei einem solchen Buch auch nicht anders. Aber meine Freunde sind natürlich Menschen aus Fleisch und Blut. Das sind komplexe Menschen, aber es sind auch Menschen, die man durchaus in beiden politischen Lagern verorten kann. Und ich habe mich dann gefragt, wo werden diese Freunde stehen, wenn man den Kunstgriff von Stephen Marsh anwendet und die gegenwärtige Realität einfach ein kleines Stück weiterdreht? Wo werde ich stehen? Irgendwie in der Mitte? Ich weiß es nicht, aber das Gedankenspiel, ganz ehrlich, ist schon ziemlich beunruhigend.
Vielen Dank, Katja Ritterbusch war das, über das Buch von Stephen Marsh, Aufstand in Amerika, der nächste Bürgerkrieg, ein Szenario. Die brisante Reportage über die gespaltenen USA. Übersetzt von Christiane Bernhard im Drömer Verlag erschienen, Umfang 304 Seiten, Preis 18 Euro. Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero ist bekannt als kritischer Geist und mit ihrer Sicht der Dinge hält sie nicht hinter dem Berg. Die Maßnahmen der Regierungen gegen die Pandemie sind Gegenstand ihres jüngsten Buches. Und das hat für einigen Wirbel gesorgt. Nicht, weil Gero darin kritisch auf die Anti-Corona-Maßnahmen blickt, das haben ja auch schon andere vor ihr getan, sondern weil sie darin zum Rundumschlag ausholt und, wie sie im Interview mit der Zeitung Die Welt kürzlich einräumte, eher die wütende Bürgerin als die Politikwissenschaftlerin sprechen lässt. Grund genug, sich das Buch genau anzuschauen, um ihre Ansätze wie die Kritik daran nachzuvollziehen. Mein Kollege Sebastian Engelbrecht hat das Buch für Andruck gelesen.
Dieses Buch ist ein Befreiungsschlag. Ulrike Gero, Professorin für Europapolitik an der Universität Bonn, analysiert schonungslos die Deformation des demokratischen Systems und der öffentlichen Meinungsbildung in Deutschland während der Corona-Pandemie. Ihr gelingt es im ersten Teil, die Beschädigung des demokratischen Gefüges plausibel zu beschreiben. Entwaffnend stellt sie im zweiten Abschnitt das Geschehen in einen philosophisch-literarischen Kontext. Im dritten Teil, der politologisch-futurischen Deutung des Geschehens, lassen sich Tatsachenbeschreibungen und wilde Spekulationen nicht mehr trennen. Hier wandelt sich die Begeisterung des Rezensenten in Kopfschütteln. Zunächst aber verdient Gero Zustimmung. Zur Bekämpfung des Coronavirus wurde die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit eingeschränkt. Der Staat verhängte Ausgangssperren und Besuchsverbote. All das begründeten die Regierungen in Bund und Ländern scheinbar objektiv mit den Argumenten von Virologie und Epidemiologie.
Wir sind angetreten, diese Krise mit der Wissenschaft zu machen. Aber wenn die Wissenschaft jetzt sozusagen Daten liefert, die der Politik nicht in den Kram passen, dann wird trotzdem weitergemacht. Und das ist ja eigentlich der ideologisierte Moment, dass etwas gemacht wird, ohne dass man genau weiß, warum es eigentlich gemacht wird.
Das Virus hat mittlerweile seinen anfänglichen Schrecken weitgehend verloren. Gero sieht aber die Gefahr, dass die politisch Verantwortlichen dennoch an ihrem Kurs festhalten könnten. Grundrechte würden eingeschränkt, das Verhalten der Bürger mit digitalen Mitteln wie Impfausweisen überwacht, Kritiker würden pauschal als Verschwörungstheoretiker stigmatisiert. Sie schreibt:
Logik und Proportion, also Verhältnismäßigkeit, sind in den letzten zwei Jahren in einer Welt, die sich für aufgeklärt und vernünftig hält, weitestgehend außer Kraft gesetzt worden. Und diese Außerkraftsetzung ist dann auch noch mit einem wissenschaftlichen Imperativ begründet worden.
Mit Sorge blickt Ulrike Gero darauf, wie Gerichte, Universitäten und Medien, Säulen der Demokratie, auf diesen staatlich verordneten Ausnahmezustand reagierten. Das Bundesverfassungsgericht habe mit seinem Urteil vom 19. November 2021 persilscheinartig alle Maßnahmen der sogenannten Bundesnotbremse nachträglich legitimiert. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe es unterlassen, kritische Fragen zur Corona-Politik des Staates zu stellen, allenfalls auf härtere Maßnahmen gedrängt. Die Leitmedien, auch die privaten, hätten Panik befördert und Angst geschürt. Kritische Virologen seien aussortiert worden. Der Corona-Diskurs insgesamt habe nach Propagandamechanismen funktioniert.
Die Medien sind eigentlich da, der Regierung ständig auf die Finger zu klopfen. Die Medien sind nicht der Verstärker von regierungsamtlichen Positionen. Und das konnte man bei Corona ja doch so wahrnehmen. Ja, die YouTube-Clips von Herrn Drosten, also sozusagen die RKI-Zahlen, also eine ständige sozusagen Nicht-Hinterfragung dessen, was geschieht und große Regierungstreue.
So sei während der Pandemie eine herrschende Meinung zu Corona in der Öffentlichkeit installiert worden, meint Ulrike Gero.
Es gibt inzwischen in der Corona-Debatte eine Geschlossenheit der politischen Mitte, einen gedanklichen, emotionalen und mentalen Block, der absolut monolithisch ist und keine noch so naheliegenden Irritationen von außen zulässt.
Ungeimpfte seien entrechtet und entmenschlicht worden. Die volle Bewegungsfreiheit sei ihnen genommen worden. Zugleich hätten die Maßnahmen des Staates, Lockdowns, Schulschließungen, Veranstaltungsverbote, Existenzen und Leben zerstört. Jede legitime Form der Gesellschaftskritik sei als Verschwörung abqualifiziert worden. Der gesellschaftliche Hauptstrom habe den vielstimmigen Diskurs aufgegeben und sich der einlinigen Moralisierung hingegeben. So hätten sich auf einmal Gut und Böse gegenübergestanden, geimpfte Solidarwesen und ungeimpfte Verschwörungsmythologen. Anders als diese entdeckt Gero die Motivation hinter der Corona-Politik nicht in Theorien von dunklen Mächten, die Böses wollen. Vielmehr sieht sie die Machtinteressen eines technologischen Transhumanismus. Die großen Technologiefirmen seien im Begriff, die Rolle von Staaten zu übernehmen, meint die Politikwissenschaftlerin Gero. Sie fragt, ob es diesen Konzernen wirklich um die Gesundheit der Menschen gehe oder um die Installation von Bewegungs- und Überwachungssystemen.
Impfpass ist ja eigentlich ein digitales Kontrollsystem für Bewegungen von Menschen, ja, ob die ins Restaurant gehen, Theater, rein, raus. Also es ist ja ein massiver Eingriff in Freiheitsrechte. De facto ist es ein zentralisiertes Überwachungsinstrument. Und diese Dinge sind ja tendenziell paraautoritär oder könnten zumindest sehr schnell paraautoritär genutzt werden.
Gero sieht Staat und Gesellschaft auf dem Weg in einen autoritären Kapitalismus. Die international aktiven Großunternehmen der Technologiebranche übernehmen zusammen mit Finanzgiganten den Sicherheitsrat dieses autoritären Kapitalismus. Am Ende gehe es ihnen gar um die Kontrolle und Steuerung der Menschen über sogenannte Brain-Computer-Interfaces, Implantate, die das Smartphone überflüssig machten. So würden die menschlichen Hirne künftig zentral zusammengeschaltet. Gero's scharfsinnige Analyse mutiert in diesem letzten Drittel des Buches zum Science-Fiction-Szenario, zur Spekulation über eine künftige Herrschaftswirklichkeit. Hier belegt sie fast nichts mehr, und der Leser fragt sich, wo die Beschreibung einer Wirklichkeit endet und wo die Autorin das Wunschgemälde von Technologieriesen darstellt. Am Ende steht das flammende Plädoyer, die gerade prognostizierte Entwicklung aufzuhalten, also den technologischen Transhumanismus zu stoppen.
Wir werden uns nicht auf diese Technologien verlassen und uns die Echtheit nicht nehmen lassen. Wir werden alle Systeme, das Geld- und das Wissenschaftssystem, das Gesundheitssystem und das Wirtschaftssystem, das Justizsystem und das Schulsystem neu starten. Wir werden unsere Köpfe füttern. Wir werden unsere Seelen boostern, damit sie für eine erneute Vergewaltigung der Menschlichkeit nicht mehr anfällig sind.
Auf den letzten Seiten lässt sich Ulrike Gero's Buch nicht mehr von den Reden und Texten der Verschwörungsmythologen unterscheiden. Ohne Belege referiert sie die Theorie vom bevorstehenden Zusammenbruch des Weltfinanzsystems, aus der die Corona-Krise der Ausweg gewesen sein soll. Die politische Reaktion auf Corona könne nur als verzweifelter Todeskampf einer sterbenden, dysfunktionalen Machtmaschinerie verstanden werden, heißt es. Hier kommt selbst der kritische Zeitgenosse und Sympathisant nicht mehr mit. Wer so große Worte druckt, so schwerwiegende Prophezeiungen ausspricht, darf auch in einem Essay auf Belege nicht verzichten.
Sebastian Engelbrecht besprach »Wer schweigt, stimmt zu« über den Zustand unserer Zeit und darüber, wie wir leben wollen, von Ulrike Gero. Im Westend Verlag erschienen, 144 Seiten, 16 Euro.
Zitat: Wir haben dieses Buch geschrieben, weil uns die Art und Weise, wie sich Arbeit fast überall von den elendsten bis hin zu den privilegiertesten Arbeitsplätzen immer weiter verschlechtert, nicht mehr losließ. Zitat Ende. Und das Buch, aus dem das stammt, das heißt Alles ist Arbeit. So griffig der Titel, so komplex ist das Buch von Mareile Pfannebecker und James A. Smith über unser von Arbeit geprägtes Dasein und die Visionen einer Postarbeitswelt, in der wir eine gute Lebensgrundlage haben und machen, wonach uns der Sinn steht. Und während Pfannebecker und Smith zum ersten Punkt sehr klare Analysen liefern, tun sich für sie beim Punkt Perspektiven viele Fragen auf. Denn ist nicht immer auch der gesellschaftliche Konsens, dass man unbedingt etwas Sinnvolles tun sollte, wenn man schon von der Lohnarbeit befreit ist? Wie frei ist also unser Wünschen, unsere Vision von einem Danach? Einige dieser Fragen konnte ich mit Mareile Pfannebecker vor der Sendung vertiefen. Frau Pfannebecker, Sie und Ihr Co-Autor finden ja sehr klare Begriffe, um die derzeitige Situation zu skizzieren. Was genau ist zum Beispiel für Sie das Regime der Lebensarbeitszeit?
Also ganz allgemein beschreibt das Regime der Lebensarbeit in unserem Buch eine Welt, in der Arbeit immer allgegenwärtiger wird. Es ist ja eine Standarderklärung kapitalistischen Wirtschaftens, dass Profite durch das Drücken von Löhnen und die Verlängerung von Arbeitszeiten maximiert werden. In unserem Buch war es uns dann aber wichtig, zu zeigen, dass das höchstens die halbe Miete sein kann, wo gleichzeitig auch immer mehr Teile unseres Lebens ja außerhalb der Arbeitszeiten von Arbeit gefressen werden. Konkrete Beispiele finden wir zunächst einmal da, wo wir zugunsten von Unternehmen unbezahlte Arbeit erledigen, die vorher von bezahlten Angestellten verrichtet wurde. Ein Beispiel wäre hier das Online-Buchen von Zügen und Flügen, Online-Bankgeschäfte erledigen, Lebensmittel bei der Selbstzahlerkasse im Supermarkt einscannen und so weiter. Wenn wir uns dann nach dieser getanen unbezahlten Arbeit unserer Restfreizeit zuwenden, die tendenziell immer mehr online verbracht wird, wird hier auf diversen sozialen Netzwerken mit immer größerem Aufwand das eigene Leben dokumentiert und inszeniert, und gleichzeitig von den digitalen Plattformbesitzern wird dann Wert aus unserer puren Anwesenheit geschöpft. Unter dem Regime der Lebensarbeit gibt es also im Idealfall dann kaum noch einen Moment in unserem Tagesablauf, in dem wir nichts tun, das gerade von einem Unternehmen zu Geld gemacht wird.
Wo wir bei den prägnanten Begriffen sind, Sie benennen ja auch zwei Zustände, die es Ihrer Ansicht nach momentan gibt. Das eine ist Missbeschäftigung und das andere Entschäftigung. Was ist jeweils damit gemeint?
Also, es ist hier wichtig anzumerken, dass es in unserem Buch darum geht, zu zeigen, dass diese Symptome des Regimes der Lebensarbeit an der Oberfläche, die wir gerade beschrieben haben, an tiefgreifende kulturelle und politische Entwicklungen angekoppelt ist. So haben zum Beispiel in westlichen Ländern neoliberale Reformen des Arbeitsmarktes und des Sozialwesens ja dazu geführt, dass auf der einen Seite im ständig wachsenden Niedriglohnsektor viele Menschen angestellt sind, die von ihrer Arbeit nicht leben können und permanent auf Aufstockungsleistungen angewiesen sind, und auf der anderen Seite Arbeitslose unentgeltlich arbeiten und sich oft dauerhaft allen möglichen Auflagen und Schikanen aussetzen müssen. Also zwei äußerst vergleichbare Miserien. Wir fanden dann, dass für diese beklemmende Auflösung der Kluft zwischen Arbeitslosigkeit und Beschäftigung ein neuer Begriff her musste, also die Missbeschäftigung. Uns wurde dann aber schnell klar, dass es da ein Folgephänomen gibt, das über die Missbeschäftigung noch hinausreicht. Unser Fokus war hier auf Großbritannien, wo immer mehr Arbeitslose und andere bedürftige Menschen sich ganz vom Sozialwesen abwenden. Und zwar, weil sie sich Schikanen und Sanktionen ausgesetzt sehen, die ihnen den Zugang zu Sozialleistungen unmöglich machen. Und diese Menschen verschwinden dann ganz aus den Statistiken, sind also effektiv entschäftigt. Und das ist dann unser abgeleiteter Begriff von der Entschäftigung, also dem Phänomen, wobei die bedürftigsten Arbeitslosen ganz aus dem System verschwinden.
Arbeitslosigkeit, das ist ja im Prinzip schon Ausschluss an sich, denn Arbeit bedeutet ja Zugehörigkeit zur Mehrheitsgesellschaft. Wer nicht arbeitet, ist also erstmal raus. Und in den 90er Jahren wurde ja sowohl bei New Labour in Großbritannien als auch bei Rot-Grün in Deutschland versucht, erstens natürlich die Statistiken zu schönen und Arbeitslose in Maßnahmen zu geben und sie nicht mehr arbeitslos zu nennen überhaupt, sondern arbeitssuchend. Das war aber auch im zweiten Schritt ja so ein bisschen versucht, diese soziale Ausgrenzung ein wenig aufzuheben. Sie kritisieren aber in Ihrem Buch, dass damit, also mit der Terminologie, aber auch vor allem mit diesen Maßnahmen der damaligen Reformen, auch die Arbeitslosigkeit zu Arbeit wurde. Warum ist das problematisch?
Also es ist sicherlich so, dass so mancher politischer Akteur es gut gemeint hat mit diesen Reformen. Den Arbeitslosen in einen Arbeitssuchenden zu verwandeln, ist ja ein starkes, hoffnungversprühendes Stück Rhetorik. Es war aber ein Schritt in die falsche Richtung, die Verantwortung zu sehr auf den Einzelnen schob und bald in den beteiligten westlichen Ländern zu Sanktionen als Druckmittel führten, die einzige Einkommensquelle der Betroffenen bedrohten und weiterhin bedrohen. Das ist aber eine ganz fundamentale Verletzung der Pflicht des Sozialstaates, seinen Bürgerinnen einen grundlegenden Lebensstandard zu garantieren. Arbeitslose hatten also Rechte und Arbeitssuchende hatten oft unmögliche Pflichten. Also eine der größeren Fragen, die sich in diesem Zusammenhang dann stellt, ist, inwiefern das Regime der Lebensarbeit, unter dem wir alle schuften, den Blick dafür verstellt, was Arbeit sein sollte und welche Arten der Arbeit wir bereit sind, sowohl uns selbst als auch anderen überhaupt zuzumuten.
Ja, schauen wir mal in die Zukunft. Sie formulieren ja drei Visionen, wie ein Leben, eine Gesellschaft ohne Erwerbsarbeit aussehen könnte. Und dazu ziehen Sie unter anderem, wie auch schon vorher im Buch, die Anti-Arbeitsliteratur heran. Und Sie kritisieren dort, dass auch dort, also in der Anti-Arbeitsliteratur, immer mal wieder Vorschläge kommen, wie die Zeit, die man nicht auf Erwerbsarbeit dann verwenden muss, wie die genutzt werden sollte. Dass es also doch bei den meisten immer durchklingt, dass das alles dann produktiv sein muss. Aber ist es nicht immer Kern der Philosophie, also der Sinnsuche, der Suche nach dem Daseinszweck, nach einem sinnvollen Leben?
Sicher. Wir waren in unserer Forschung zunächst einmal amüsiert darüber, wie ähnlich die utopischen Vorschläge für das gute Leben daherkommen, und zwar von Thomas Mores Utopia aus dem frühen 16. Jahrhundert bis zur heutigen Anti-Arbeitsliteratur. Da wird jeweils früh aufgestanden, gelesen und musiziert, einfach gelebt und im Zweifelsfall immer Gemüse angepflanzt. Der Schrebergarten und die Hegel-Lesegruppe ist aber nun mal nicht jedermanns Sache. Der springende Punkt für uns war dann einfach, dass das Gute hier gemäß einer Reihe ungeprüfter, moralischer und kultureller Imperative angepeilt wird, die alle davon ausgehen, dass unser Tun außerhalb der Erwerbsarbeit, wie wir sie kennen, ihr dennoch so ähnlich wie möglich sein sollte. Wenn wir aber schon bei der utopischen Zukunft sind, können und sollten wir es uns auch leisten, diesen nervös vorauseilenden Gehorsam gegenzusteuern und ganz ernsthaft und in aller Ruhe die Frage zu stellen, was wir denn tun wollen, wenn wir es selber bestimmen können.
Vielen Dank, Mareile Pfannebecker war das. Sie hat zusammen mit James A. Smith das Buch »Alles ist Arbeit, Mühe und Lust am Ende des Kapitalismus« geschrieben und auch ins Deutsche übersetzt. Es ist in der Edition Nautilus erschienen, Umfang 222 Seiten, Preis 20 Euro. Jetzt wird es sowohl nostalgisch als auch grundsätzlich. Es geht um Physik, um Erfindergeist, um Kunst und Zukunft. Denn die Physiker des 20. Jahrhunderts stehen für einiges mehr als die Atombombe. Im folgenden Buch geht es um Menschen, die mittels mathematischer Formeln die Grundlagen der Welt zu beschreiben versuchten. Menschen, die einerseits damit ringen mussten, die Grenzen des Beschreibbaren immer wieder zu verschieben und die andererseits oft auch mit ihren eigenen Lebensgeschichten ringen mussten. Dieses doppelte Ringen steht im Mittelpunkt des Buches »Die Stunde der Physiker« von Ernst-Peter Fischer. Wobei der Autor in seinem Buch auch die Rolle der Frauen betont, die Anfang des vergangenen Jahrhunderts die Naturwissenschaften revolutionierten. Nikolaus Nützel hat sich durch das nicht immer einfache Buch gearbeitet.
Zu Beginn eines Films über sein Leben spielt der Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg Klavier. Der Autor Ernst-Peter Fischer weist in seinem Buch immer mal wieder darauf hin, dass Heisenberg nicht nur ein außergewöhnlich begabter Forscher war, sondern auch ein ziemlich begabter Musiker. Und es ist kein Zufall, dass Fischer die epochalen Erkenntnisse der internationalen Wissenschaftsgemeinde im ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts mit Überlegungen zur Epoche der Romantik verknüpft. Bei Namen wie Albert Einstein, Marie Curie, Max Planck oder Werner Heisenberg denken zwar die meisten wohl eher nicht auch an Dichter wie Rainer Maria Rilke und Hugo von Hofmannsthal, die Fischer regelmäßig erwähnt. Doch wenn er beschreibt, wie im Sommer 1925 der damals 23-jährige Heisenberg bei einem Aufenthalt auf Helgoland Erkenntnisse entwickelte, die später unter den Begriffen Unschärferelation oder Unbestimmtheitsrelation bekannt wurden, dann benutzt Fischer sehr bewusst das Wortpaar der blauen Blume. Das Wortpaar also, mit dem der Lyriker Novalis den Kern der romantischen Dichtung zusammenfasste.
So machte Heisenberg auf Helgoland die existenzielle Erfahrung, dass der Mensch im Innersten der Welt nur noch auf sich selbst trifft und dabei auf seine Geschichte stößt. Er hatte die blaue Blume der Quantenphysik gefunden.
Wer in Fischers Text miterleben will, wie Physiker wie Heisenberg existenzielle Erkenntnisse gewannen, der muss sich allerdings durch eine ganze Reihe von naturwissenschaftlichen Überlegungen samt Formeln hindurcharbeiten. Und es schadet beim Lesen des Buches nicht, wenn man weiß, dass in der Physik das Wort diskret so viel bedeutet wie abzählbar und nicht die Bedeutung unauffällig oder rücksichtsvoll hat, die man aus der Alltagssprache kennt. Fischer ist selbst Physiker. Er hat an den Universitäten Konstanz und Heidelberg als Professor gelehrt. Aber er weiß, dass ein Buch darüber, wie die Grundlagen der modernen Physik gelegt wurden, es für viele Leser ziemlich in sich hat.
Keine Frage, die Quantenmechanik macht es vielen Menschen schwer und sie stellt eine Beleidigung für den gesunden Menschenverstand dar, wenn diese Formulierung erlaubt ist.
Doch Fischer belohnt die Mühen beim Lesen damit, dass man am Ende eine Idee davon bekommen kann, was es etwa mit der Unbestimmtheit auf sich hat, die seit Werner Heisenberg zur Gedankenwelt der Physik gehört. Und man versteht, warum es nach den Erkenntnissen der modernen Physik keine kleinsten Bausteine des Universums gibt, aus denen, wie aus einer Art Mini-Legos, alles zusammengesetzt ist. Heisenberg war kein Esoteriker, wenn er in einem Interview im Jahr 1967 feststellte, dass wir nicht sozusagen aus Asche und Staub bestehen und auch nicht aus Atomen, sondern letztlich aus Energie.
Es hat offenbar keinen Sinn, eine bestimmte Art Elementarteilchen sozusagen für sich und gesondert von den anderen zu betrachten, sondern diese Elementarteilchen können ineinander in andere Teilchen umgewandelt werden, nämlich dann, wenn sie mit großer Energie aufeinanderstoßen. Und im Grunde sind es eben verschiedene Formen der Energie und nur die geformte Energie ist gleichzeitig auch Materie.
Fischer versteht es, die Lebensgeschichten von Menschen sichtbar zu machen. Menschen, die oft mit sich und ihrer Umwelt ringen mussten, um Erkenntnisse zu gewinnen, ohne die die Welt eine andere wäre. Ohne diese Erkenntnisse gäbe es in der Medizin keine Diagnosen mithilfe von Positronen-Emissionstomographie. Es gäbe aber auch keine Atombomben. Die Geschichten von Menschen, die sich in völliges Neuland hineinwagen, trägt Fischer dabei immer wieder recht unterhaltsam vor. Auch das Jahrhundertgenie Albert Einstein habe vieles erst einmal nicht kapiert, was heute ganz selbstverständlich zum Lehrstoff an Schulen gehört, schreibt Fischer.
Wenn man Einstein 1905 gesagt hätte, seine berühmte und von Planck bewiesene Formel E ist gleich m mal c Quadrat würde Auskunft über die Energie geben, die aus dem Zentrum eines Atomkerns freigesetzt werden kann, hätte er damit nichts anfangen und überhaupt nicht verstehen können, wovon die Rede war.
Der Weg durch den Nebel neuer Erkenntnisse, den sich Physiker Anfang des 20. Jahrhunderts bahnten, ist freilich noch lange nicht zu Ende. Das Wissen, das Max Planck, Niels Bohr oder Werner Heisenberg vor rund 100 Jahren begründeten, fließt derzeit in die Entwicklung von Quantencomputern ein. Die im vergangenen Jahr eröffnete Nürnberger Zweigstelle des Deutschen Museums zeigt, wie die aussehen dürften. Wie ein vom Design her etwas misslungener moderner Kronleuchter mit viel Glas.
Das große Highlight de facto hier in dem Bereich ist unser Modell eines Quantencomputers, weil der natürlich für die Zukunft steht, sowas von für Zukunft steht, dass ich immer noch fasziniert bin, dass wir ein Modell davon haben. Weil wenn die Dinger irgendwann mal funktionieren, dann wird sich auch in unserer digitalen Welt noch mal extrem was verändern.
Warum die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Deutschen Museums Melanie Saverimuttu fast ein bisschen in Ekstase gerät, wenn sie vor dem Modell eines Quantencomputers steht, versteht der wissenschaftliche Laie besser, wenn er nach der Lektüre von Ernst-Peter Fischers Buch »Die Stunde der Physiker« mehr Zugang zu Begriffen wie Quantenüberlagerung hat. Sie sorgt dafür, dass ein Quantencomputer ein ganz anderes Tempo hätte als heutige Rechner, schreibt Fischer.
So viel schneller, dass er Aufgaben mit Rechenleistungen bewältigt, für deren Erledigung die bislang verfügbaren Rechner so viel Zeit brauchen würden, dass das Alter des Universums dafür nicht ausreichte.
Die Grundlage dafür gelegt haben Männer und Frauen, die vor etwa 100 Jahren oft mit Stift und Papier ganz neu berechnet haben, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ernst-Peter Fischer schildert, wie sie das gemacht haben. Dieser Schilderung zu folgen ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich.
Meint Nikolaus Nützel nach der Lektüre von Ernst-Peter Fischers Buch »Die Stunde der Physiker«, Einstein, Bohr, Heisenberg und das Innerste der Welt. Bei C.H. Beck verlegt, 288 Seiten, 25 Euro. Und das war's mit der politischen Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag geht es um unsere Überlebensformel. Der Zukunftsforscher Ulrich Eberl präsentiert in seinem Buch Lösungen der Wissenschaft für die globalen Krisen der Gegenwart. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke Ihnen fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.